Ja, aber auch irgendwann, das wäre jetzt in so 15 Jahren oder so, wenn ich sage so, hey Ronja, Leon, ich komme zu euch rüber, dann gehe ich nicht mal überirdisch, sondern ich gehe bei mir unten in den Keller in so einen kleinen Gang und dann komme ich rübergelaufen.
In 15 Jahren, wirklich, wenn ich mit der nice Apple Vision-Brille, Sonnenbrille dann rumlaufe.
Dann besuche ich doch nur noch Ronja.
Wenn ich dann sage, ey, willst du ein paar Cornflakes? Ich kann dir die einfach mit dem Blick bestellen.
Oh Mann, ey. Eine neue Folge von Stream Up, dem Film- und Serienpodcast von HiFi.de. Ich sitze im HiFi.de Podcaststudio mit Leon und unserem Gast Joshua.
Hallo.
Herzlich willkommen. Ja, wir machen heute eine Spezialfolge. Wir wollen über Science Fiction reden und bevor wir aber ins Thema mehr einsteigen, stelle ich dich einmal vor, Joshua. Oder möchtest du dich selber vorstellen?
Nee, das darfst du gerne übernehmen. Da vertraue ich dir voll und ganz.
Du bist Video-Creator bei HiFi.de und du schreibst auch privat auf einem Filmblog oder hast einen eigenen Filmblog gehst regelmäßig in Pressevorführungen.
Seit diesem Jahr, genau.
Ja, also du bist hier der perfekte Gast für unseren Podcast und für das heutige Special, würde ich sagen. Ja,
genau, man muss vielleicht sagen, also wir reden heute über Science-Fiction-Filme, deren Zukunftsvisionen schon passiert sind. Und der Grund dafür ist wirklich, dass es einfach richtig schlechte Streaming-Starts nur gibt. Ja. Also in den letzten 2 Wochen einfach nichts gestartet ist, über das es sich lohnen würde, länger als in den schnellen Streaming-Tipps, die natürlich später noch kommen, zu reden. Und dafür haben wir uns Verstärkung geholt, ne?
Ja, ich gebe mein Bestes, da so ein bisschen diese inhaltliche Leere dann zu füllen mit einem kleinen...
Die sonst in unserem Podcast immer da.
Ja, genau. Also jedes Mal, wenn ich den gehört habe, dachte ich, da fehlt irgendwas. Und was für ein besserer Moment, um mich dann selbst einfach einzubringen.
Ja, das klingt gut. Ja, und hast du noch was?
Nee, also ich habe gesagt, ich hatte mir das total toll formuliert, in der für uns bereits vergangenen Zukunft.
Das klingt
poetisch.
Aber du hast mir einfach vorweggenommen, ob ich mir das so poetisch hier zurechtgelegt habe.
Ich habe mir gar nicht zurechtgelegt und einfach da irgendwas gesagt. ja, dabei kurze Sorry an Ronja. Natürlich, sie muss den Credit dafür bekommen.
Ja, also naja, wir wollen einfach mal darüber sprechen, ob sich damals die Leute das halt richtig vorgestellt haben.
Genau,
ne?
Anhand von 3 Filmen, die wir euch gleich verraten werden. Aber erstmal bekommt Joshua jetzt die große Ehre, die Frage ziehen zu dürfen und in den magischen Popcorn-Eimer reinzugreifen.
Na gut. Darf ich erwähnen, wie viele Fragen hier noch drin sind?
Nein.
Dann, ich greife ganz tief rein.
Das ist ganz zufällig, meinst du?
Achso, nee, es sind mehrere Fragen drin. Okay. So ist es nicht.
Gut.
Es ist ein riesiger Lostopf, müsst ihr euch vorstellen, so groß wie...
Ja, also meine Hand hat wirklich mehrmals reingepasst.
Ein Popcorn-Case mit einem Hamster.
Okay, es ist keine Frage, sondern es ist ein Satz, deren Ende fehlt und ich finde es schwierig, aber das beste Schauspielduo ist...
Also bestes Schauspielduo, das ist auf jeden Fall eine schwierige Frage zu beantworten. Wir haben da irgendwie schon mal uns Gedanken drüber gemacht. Also es gibt auf jeden Fall ein paar sehr nice. Ich weiß jetzt nicht, welches das beste ist, da müsste ich auch ein bisschen drüber nachdenken, aber wir haben natürlich Laurel und Hardy, die für mich wahrscheinlich die schon ein legendäres Duo sind. Sind das eigentlich die Namen von denen auch? Oder sind es deren Rollennamen?
Einfach diese ich kenne nur die deutschen Rollennamen mit Dick und Doof, deswegen bin ich da ein bisschen...
Das ist auch wirklich die Übersetzung, das kann man sich auch eigentlich nicht ausdenken. Ne? Dick und Doof heißt das einfach in Deutsch.
Das hättest du sagen müssen, da hätte sofort jeder gewusst, was du meinst, aber ich muss gerade erstmal nachdenken.
Okay,
kenne die Namen von den beiden
auch nicht. Ich glaube, Stan Laurel und Oliver Hardy sind wahrscheinlich deren echten Namen. Finde ich, sind ein sehr lustiges Schauspielerduo. Dann hat es natürlich Bud Spencer und Terence Hill als legendäres Duo, da habe ich aber nicht so viel von gesehen. Sonst Duos?
Ja, also neues Duo so viele? Ist ja wohl Zendaya und Timothy, ne?
Sind die schon ein Duo?
Aber sind eigentlich nur in Dune, oder?
Muss das immer in mehreren Filmen sein?
Nee, das habe ich gerade auch überlegt, weil ich glaube, ich könnte jetzt auch keine Duos nennen, die durch mehrere Filme zum durchgehen. Außer man könnte jetzt noch irgendwie sowas sagen wie, ich finde ein cooles Duo ist hier Sam Raimi und wie heißt er? Sein Ash aus den Evil Dead Filmen.
Ach so. Ja.
Wie heißt er denn?
Früher gab es ja noch Brangelina, aber die Zeiten sind vorbei.
Ja, die waren aber eher so ein
Bruce Campbell heißt er.
Außerhalb vom Schauspielen ein Duo.
Ja.
Ja, also ich glaube, für mich wäre es dann einfach mal hier, die von Dick und Doof. Weil das sind schon, die haben schon legendäre die haben auch wirklich so zusammen funktioniert, die haben die ganze Zeit Sachen zusammen gemacht und das hatte wirklich so einen Vibe, dass der wirklich auch mit dem Duo zu tun hatte und die haben jetzt nicht einfach nur mal ein paar Filme zusammen gemacht.
Und man muss ja wirklich sagen, man kennt die beiden ja auch gefühlt ja, oder man kennt die beiden ja auch nur als Duo. Also ist vielleicht da der Begriff Duo auch nochmal angebrachter als bei vielen anderen Paarungen, die man jetzt irgendwie so noch finden würde.
Ja, aber ich hab mal gerade geguckt, hier werden auch schon Duos genannt, die jetzt auch nur, also zum Beispiel hier Vincent Vega und, also John Travolta und Samuel L. Jackson aus Pulp Fiction zum Beispiel. Mhm. Oder die Blues Brothers.
Aber die waren ja auch eigentlich auch nur, waren die nicht auch nur in diesem Film?
Ja, ja genau, aber das C3PO und R2D2.
Ist auch ein cooles Duo. Ist ein cooles Duo. Kennt man auch zusammen.
Ja. Also
Wally und Eve. Ich kann mir so viele aufzählen.
Wir können auch einfach nur noch Liebespaare nennen.
Ja, genau.
Und das ist doch eine wunderschöne Überleitung, denn hier steht auch Doc Brown und Marty McFly.
Das ist auch ein tolles Duo. Ja, also schöner hätte die Überleitung nicht sein können, denn wir besprechen ja heute 3 Science-Fiction-Filme und davon ist eine auch Zurück in die Zukunft, aber Teil 2, weil Teil 1 spielt in der Vergangenheit. Was ich erst dann gecheckt habe, als wir darüber gesprochen haben. Aber ja, ist verwirrend, weil da heißt ja Zurück in die Zukunft. Aber ja, das ist mein Pick und wir haben ja noch 2 andere. Ne? Wollt ihr eure präsentieren?
Wir können sie präsentieren. Mein Pick war Robocop, von dem ich eben herausgefunden habe, dass da gar keine gesicherte Jahreszahl drin vorkommt. Aber in so einer Timeline stand 2015, also gehen wir jetzt einfach mal nach dieser Zeit.
Und ja, ich habe nachher den 2019er, zumindest im Jahr 2019 spielenden Klassiker Blade Runner.
Ja, ach so, ja, Zurück in die Zukunft, Teil 2 spielt auch 2015.
Da gab es doch auch diese Party, ne?
Ja.
Ah, nee, bei Teil 1. Nee. Irgendwann gab es mal so einen Zurück in die Zukunft-Tag.
Es gab.
Vielleicht Teil 3?
Ich meine, 2015 war das in Zukunft die Zukunft 2. Wobei, jetzt nehme ich gleich schon sonst die Sachen vorweg.
Ja, nicht schlimm, alles
dann,
gut.
Es gibt ja diese Schuhe. Diese
ach ja, ja.
Schuhe. Und 2015 hat doch, ich meine, sind die nicht von Nike in dem Film auch? Und mir ist auch nochmal aufgefallen, als ich den Film nochmal gesehen habe, Doc Brown stellt auch erst diese riesige Nike-Tasche aufs Auto und dachte so, oh, was da wohl drin ist. Waren dann diese selbstständigen Schuhe. Und die haben die doch 2015 dann nochmal rausgebracht. Und da hatte ich irgendwie auch gar nicht so viele Bezugspunkte zu dem Film. Und ich habe nur gedacht, ja, die sehen doch irgendwie scheiße aus. Aber sollt ihr euch vielleicht kaufen.
Aber es ist ja ganz funny, dass die anscheinend unsere beiden Filme 2015 spielen sollen. Und da sehe ich eine sehr große Diskrepanz, was die Zukunftsvision angeht.
Okay, das ist echt interessant.
Aber sollen wir vielleicht damit zurück in die Zukunft direkt
starten? Ich wollte noch erwähnen, dass ich 2015 Abi gemacht habe.
Wow, ja. 2015 war einfach das Jahr.
Ja, das war mein Jahr.
Ich würde es als das schlechtere 2019 beschreiben, aber darüber können wir nachher noch reden.
Nee, du hast ja seit 2 gegen 1, 2015. Vor allem, was in Robocop passiert, das ist einfach mein Traum einer Zukunft. Ja, genau, dann starten wir mit dem Futuristengrad. Der Film. Und da ist Robocop, würde ich sagen, sogar sehr eindeutig am wenigsten futuristisch. Finde, eigentlich ist das ein Film, der so von der Aufmachung her, wie gesagt, wird auch nur in der nahen Zukunft gesagt, aber der hätte auch in den 90ern spielen können, weil abgesehen von der Hauptthematik des Films, würde ich sagen, ist der Film relativ altmodisch. Also aber vielleicht kurz, worum es geht. Also er spielt eben in der Zukunft, das ist aus den 80ern und in dieser Zukunft gibt es Roboter, die auch bewaffnet sein können und die auch so KI-mäßig funktionieren. Und der Film startet damit, dass ein neuer Polizeiroboter vorgestellt wird, der jetzt das Polizeigame revolutionieren soll. Und der erschießt dann aber direkt mal bei der Präsentation einen Mitarbeiter, weil der eine Fehlfunktion hat und nicht mehr gestoppt werden. Also weil er nicht registriert, dass der Mitarbeiter die Waffe weggeschmissen hat, wird er einfach mal umgebracht.
Aber auch wirklich so auf brutalste Weise.
Ja, also der Film ist ziemlich hart. Ich habe ihn jetzt beim Rewatch auch nochmal härter wahrgenommen, als ich ihn in Erinnerung hatte. Genau, und dann wird diese Entwicklung erstmal eingestellt, aber dann kommt es zum Zwischenfall, dass ein Polizist fast stirbt bei einem Einsatz. Und dieser wird dann zu Robocop hochtechnologisiert, sage ich mal. Also es wird quasi aus diesem Menschen ein Roboter-Mensch-Hybrid gemacht. Also der ist quasi fast tot gewesen, aber es wird halt noch zurückgegriffen. Es wird nicht ganz genau erklärt, aber die greifen halt auf seine Hirnfähigkeiten und motorischen Fähigkeiten irgendwie zurück und bauen dann daraus quasi einen Hybrid aus Mensch und Roboter, der dann eben als übermächtiger Polizist dann im Anschluss arbeitet. Und das Ganze spielt in Detroit, wo es wirklich sehr, sehr düster und sehr, sehr grau ist und die ganze Zeit gibt es überall Gewalt. Und das ist erstmal so das Grundthema des Films. Und ich finde, dass der Film sich wirklich sehr gut eignet zu einem Blick darauf, wie viel davon wirklich wahr geworden ist, weil er sich erstmal auf ein Thema so ziemlich fokussiert und das wirklich sehr, sehr aktuell ist, würde ich sagen, weil inwieweit man eben Roboter hat, die, also KI-gestützte Roboter hat, die selbst agieren können und inwiefern man die auch als Waffen oder als Soldaten oder auch als Polizei einsetzen kann, wird, denke ich, schon auf jeden Fall diskutiert und kann ich auch mir vorstellen, dass das nicht mehr so weit hin ist, vor allem als Soldaten, ich denke mal so als Polizisten in den Heimatländern, wird jetzt in der westlichen Welt vielleicht noch ein bisschen länger dauern. Aber ich denke, da sind wir schon sehr nah dran, dass wir KI-Waffen haben, sage ich mal.
Ist das nicht auch so bei so KI-gesteuerten selbstfahrenden Autos, dass die auch, dass es da auch so Diskussionen drüber gibt, dass man halt ja gar nicht irgendwie, also das Auto entscheidet ja dann, ob man bremst oder wo man hinfährt, wenn es kurz vor einem Unfall steht und wer dann eben halt quasi ist, der gerettet wird, also der Fahrer selbst oder die Person, die außen
ja,
ist.
Ja, dass es da so ethische Fragen genau, gibt, die dahinter stehen. Das ist natürlich da auch ganz groß. Und ja, es ist auf jeden Fall ein Film, der irgendwie ganz interessant ist, weil er abgesehen von dieser Entwicklung sehr, also aus der heutigen Sicht eigentlich alt wirkt. Mhm. Also ich finde, das haben viele von diesen älteren Filmen, dass die, also dass man sich zum Beispiel jetzt nicht gedacht hat, okay, die Fernseher werden mal ultra dünn.
Ja,
oder,
das,
oder die Schrift ist auch alles in dieser grünen, pixeligen, hakeligen Schrift, dass sich so die Designs irgendwie, dass alles viel höher hochauflösender wird. Da gibt es irgendwie in vielen von diesen Filmen keine Entwicklung und auf so einer anderen Ebene dann aber irgendwie eine ziemlich krasse Entwicklung.
Ja, das, wo man gleichzeitig auch immer noch sagen kann, also irgendwie, das haben die ja diese 80er, 70er, 80er Science-Fiction-Filme haben das irgendwie alle so ein bisschen gemein, dass die so Bildschirme immer noch in diesem, in den alten Computern darstellen, aber es war halt auch so, wie, also es war jetzt auch schon eine sehr futuristische Vision zu sagen, wir haben da dünne Bildschirme, auf denen ganz viele Videos laufen, aber gleichzeitig ist diese Ästhetik ja auch irgendwie sehr bestimmt für diese Filme, also sowohl jetzt auch bei Blade Runner, über den wir nachher noch reden, oder jetzt auch bei Alien. Die haben ja alle gemeint, dass sie diese alten Computer mit sehr futuristischer Technologie verbauen und dass dadurch ja auch erst diese Stimmung oft erzeugt wird.
Das ist so ein eigener, so retrofuturistischer Stil, den die irgendwie alle so ein bisschen haben, den ich auch sehr nice finde. Und der auch vielleicht nochmal irgendwie dafür sorgt, dass man das mehr in der Gegenwart auch verortet, auch vielleicht damals schon mehr Bezug zur Gegenwart hatte, als jetzt vielleicht bei einem Dune oder so, der dann komplett weg ist von der in unserer Welt.
Also ich habe mich eher gefragt, vor allem bei Blade Runner, diese eine Telefonzellen-Szene, da habe ich mich eher gefragt, ist das jetzt, hat man es nicht geschafft, weiterzudenken? Also, dass man sich nicht vorstellen konnte, dass ein Fernseher so dünn sein kann. Wisst ihr, was ich meine? Es gab ja auch, glaube ich, noch keine, es gab ja noch keine Smartphones. Also man konnte sich ja gar nicht vorstellen, dass ein Computer in so ein kleines Gerät passt. Beziehungsweise war ja damals, glaube ich, noch gar nicht möglich. Und ich, da habe ich mich eher gefragt, ob das so gewählt wurde, weil man sich das nicht vorstellen konnte und nicht, damit man es mehr in der Gegenwart verorten kann. Also ich glaube.
Also ich kann mir vorstellen, dass es beim, also dass es beides ist. Also ich glaube, so Smartphones hat man sich damals vielleicht wirklich nicht vorstellen können, ja.
Ja, oder halt auch flache Bildschirme, ja.
Ja,
dann, ne?
Das auch. Ich kann mir vorstellen, also es hat, dass es einfach vielleicht nicht gemacht wurde, weil man sich nicht, weil man die Idee nicht hatte, aber die Wirkung dann halt trotzdem für dich ein bisschen so ist.
Ja. Ja, und da halt auch noch die allgemeine Limitierung dadurch, dass man in der Zeit jetzt ja auch nicht groß CGI hatte, auf das man setzen konnte. Ja. Das heißt, alles, was du irgendwie zeigen willst, musst du auf irgendeine Weise auch bauen. Ja. Wenn du aber dann nicht die Möglichkeit hast, einen ganz flachen Bildschirm zu bauen, dann ist irgendwie doof zu sagen, ey, wir machen das für unseren Film jetzt aber. Oder man muss es halt irgendwie kaschieren.
Klar, stimmt, wenn du es dann bauen könntest, hättest du es auch erfinden können und verkaufen.
Ja. Das ist, fand ich voll interessant, auch bei diesen Filmen, weil ich war echt immer so, oh mein Gott, das ist so weit gedacht. Also ne, zum Beispiel auch Zoom-Calls, aber dann so irgendwie in einem voll dem fetten Gerät. Und das fand ich irgendwie richtig nice, halt auch bei Blade Runner vor allem.
Ja, ist schon interessant, also wie die Zukunftsvisionen halt damals waren. Also genau, wir haben eigentlich vorher gesagt, dass wir ein paar Punkte aufschreiben, die halt so gekommen sind und ein paar Punkte, die nicht so passiert sind. Ich kann ja vielleicht jetzt mal kurz, damit wir weiterkommen, was machen, weil ich finde ein paar Sachen in diesem Film extrem interessant und sehr passend. Also einmal, wie gerade schon gesagt, dass man halt KI als Waffe einsetzen kann oder auch Polizisten dadurch ersetzen kann. Allgemein ja auch, dass Jobs dadurch ersetzt werden können. Dann finde ich es extrem interessant, dass wir ja auch gerade so posthumanistische Strömungen haben in der Welt. Also, dass man den Mensch optimieren muss und auch künstlich vielleicht verbessern und dass es da so stückweise auch weggeht vom Menschen einfach als Menschen, sondern dass man halt versucht, ja, den weiterzuentwickeln. Keine Ahnung, mit KI-Chips im Gehirn oder mit irgendwelchen technischen Erweiterungen. Und das ist ja eigentlich genau das, was da passiert, weil es ist ja eigentlich kein, also der Film erzählt zwar auch, dass es diese KI-Roboter gibt, aber der Hauptteil des Films handelt ja wirklich von einem weiterentwickelten Menschen. Und da wird halt auch von dem System eigentlich versucht, dem alles Menschliche halt wegzunehmen. Und der Film, jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler, aber der Film ist auch sehr alt, also endet auch ein bisschen damit, dass es eben nicht möglich war, das Menschliche komplett rauszunehmen und wegzudrücken. Und das fand ich halt wirklich sehr interessant, wie halt diese Systeme halt versuchen, da den besseren Menschen zu schaffen, der stärker ist, auch auf Kosten von allem, was ihn irgendwie vielleicht menschlich gemacht hat. Und dazu passend fand ich es auch richtig nice und richtig schlau von dem Film, dass, oder von Paul Verhoeven, von dem der Film übrigens ist, dass die Polizei da auch privatisiert wurde und dass allgemein sehr viel Privatisierung da gibt. Und das ist ja auch was wir gerade viel haben mit Gesundheitssystem und so. Und da war eben auch, die Polizei wurde an irgendeine Firma verkauft, die haben die dann geleitet und die haben dann natürlich, versuchen dann immer die komplette Optimierung, um, der Typ muss halt, da wird auch, glaube ich, einmal gesagt, muss nicht schlafen, muss nicht essen, der kostet nichts. Und dass es eben diese Strömung auf jeden Fall gibt. Und deswegen finde ich, dass es da fast nur Sachen gibt, die wirklich sehr realistisch sind und die wir jetzt, zumindest die Ansätze, wovon wir die Ansätze auf jeden Fall jetzt schon sehen. Es gibt dann am Rande noch mal ein paar Sachen, die vielleicht nicht so sind. Man kann da jetzt so künstliche Organe zum Beispiel kaufen. Da gibt es so Werbespots für künstliches Herz. Ist wahrscheinlich auch nicht mehr so weit weg, aber
das,
ich glaube,
ja, das ist
doch auch, an sowas wird doch auch geforscht. Das ist mein, zumindest alle Ansätze, die dieser Film anbringt, sind auf jeden Fall realistisch irgendwie.
Ich finde vor allem den KI-Ansatz halt richtig krass. Also, dass man, da sind wir ja schon so weit und das finde ich richtig krass, dass man damals schon so weit gedacht hat, dass das vielleicht irgendwann auch mal ein Problem werden könnte. Ja. Ne?
Aber ich habe das Gefühl, das ist echt so, dass, da kommen wir vielleicht noch dann im Fazit zu, aber es ist fast so das Hauptthema von 60er, 70er, 80er Jahre Science-Fiction-Film.
Ja.
Vielleicht angefangen mit 2001, den man vielleicht auch mal erwähnen kann, weil der spielt auch 2001. Da wurde das schon aufgegriffen, Ende der 60er und Genau, aber Robocop ist, finde ich, ein sehr, sehr passender Film, bei dem man sehr viel auf die Gegenwart übertragen hat. Du hast ihn jetzt auch zum ersten Mal gesehen, ne?
Ich hab den auch zum ersten Mal gesehen. Ich fand den überraschend, wie gut ich den fand. Weil ich habe irgendwie immer, ich kannte immer nur dieses Bild von Robocop, der dann von diesem brennenden Haus wegläuft. Und im Film ist es echt richtig cool. Aber wenn man dieses Bild nur so als Still sieht, dann denkt man sich irgendwie so, ja, sieht so ein bisschen aus wie jemand, der heutzutage so auf eine Comic-Con geht und dann so, sich vor so ein Bild stellt. Aber nee, das ist in dem Film alles echt richtig cool gemacht. Und auch dieser Aspekt mit den Polizeidrohnen, die dann ja da bauen, wo die nach einem Robocop machen, das ist ja eigentlich auch jetzt so auch nicht in dem Sinne eingetreten, aber dass jetzt im Krieg die ganze Zeit mit Drohnen gekämpft wird, ist jetzt ja mittlerweile schon normal. Und das hat dieser Film ja auch vorweggegriffen. Das war ja in den 80ern auf jeden Fall noch nicht so ein Ding.
Ja,
voll krass
auf jeden
irgendwie.
Fall. Ich finde den wirklich sehr, sehr intelligent und ich finde es halt auch so nice, mal vielleicht auch auf eine kleine Review zu kommen. Ich finde es so nice, dass der halt wirklich sich traut, so extrem hart zu sein. Und der ist wirklich auch kaum lustig. Das ist wirklich nicht so dieses... Ja, okay, ein paar lustige Szenen, aber der Grundton
ist schon ernst, aber ich habe auf jeden Fall ein paar Mal laut gelacht.
Echt?
In dem Film. Ja, also ich habe mir ja auch aufgeschrieben, es macht für die Wirkung der Technik überhaupt nichts, aber es gibt eine Szene, wo ich wirklich, da habe ich zurückgespult, um zu gucken, ob ich das wirklich gerade gesehen habe, wo zwei Männer in der Firma im WC sind und also am Stehklo und sich unterhalten und dann kommt der Chef rein und der eine sieht ihn und hat direkt so ein bisschen Schiss. Und dreht sich um und geht und die Kamera geht so einmal auf seinen Schritt, um zu zeigen, hey, der hat sich gerade in die Hose gepisst. Der hat nicht mehr zu Ende gepinkelt, der hat so Angst vor seinem Boss, hat kurz laufen lassen und ist dann raus. Und ich dachte wirklich so, geil, also hat sehr
aufgelockert. Das ist vielleicht ganz lustig, aber eigentlich, was dahinter steckt, ist auch dann trotzdem wieder ernst.
Das auf jeden
also,
Fall.
Also ich finde, der Film hat schon so eine ernste Grundstimmung und ist nicht... So wie jetzt vielleicht Zurück in die Zukunft.
Ja, ich habe mir einen ganz anderen Film rausgesucht.
Ja, ich würde sagen, dass die vom Ton auch eher, also die bei, also Blade Runner und Blade Runner ist auch ernst.
Ja.
Aber nicht so hart vielleicht, aber dass die beiden auf jeden Fall eher ernst sind, genau, und Zurück in die Zukunft eher ein bisschen.
Beziehungsweise einfach dystopisch, ne? Also der halt die so Probleme aufgetreten sind durch das Fortschreiten der Technologisierung? Nee.
Des technologischen Fortschritts.
Des technologischen Fortschritts, genau.
Ja. Genau, auf jeden Fall Robocop finde ich ein sehr, sehr, sehr guter Film, den ich jedem den ich jedem ans Herz legen würde. Und ja, du anscheinend auch, ne?
Ja, absolut. Also hat mir sehr gut gefallen, hatte ich vorher nicht erwartet, aber ich habe jetzt auch mit Terminator und so ein paar Filme aus dieser Zeit nachgeholt. Und die sehen auch alle einfach wesentlich besser aus, also zumindest besser aus als die meisten Actionfilme, die jetzt irgendwie in den letzten Jahren rauskamen.
Traurig, aber wahr.
Ja, auch gerade wenn wir uns mit Fall Guy nochmal vergleichen, den wir letztens gesehen haben. Da tut es mir leid, aber gucke ich mir lieber nochmal Robocop an. Da ist die Action wesentlich cooler.
Ja, ich habe leider das Remake noch nicht gesehen, das wäre sonst auch vielleicht ein interessanter
Vergleich. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Einzig bei Robocop, ich kann es nur Leuten nicht empfehlen, die gerade irgendwie einen Katertag haben oder so. In diesem Film wird erstmal viel geschossen und ich weiß nicht warum, aber es kam mir so vor, als wäre es noch mal lauter als sonst. Also ich habe wirklich teilweise die Lautstärke in meinem Zimmer runtergedreht, weil ich dachte so, ich kann das jetzt dann auch nicht erstmal mir, aber auch allen anderen nicht antun, wenn 2 Minuten lang straight nur Schussgeräusche kommen. Kein Dialog, kein nichts dazwischen, nur bam, 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 bam die ganze Zeit.
Krass.
Ja, das geht schon ab, ne?
Ja, aber macht Spaß.
Ja, und alles in diesem düsteren Detroit-Setting war schon sehr nice.
Ja, wir können ja auch am Ende dann in unserem Fazit nochmal so ein bisschen drauf eingehen, wie halt ne Science-Fiction aktuell quasi produziert wird, weil ich finde so dieses Thema vom dystopischen technologischen Fortschritt ist gar nicht mehr so krass Thema bei aktuellen Science-Fiction-Verfilmungen wie jetzt zum Beispiel Dune. Ich meine, das ist ja so weit weg ne, von unserer Welt oder halt, außer bei Black Mirror. Ich kann irgendwie halt nicht sprechen. Black Mirror.
Wobei auch Dune ja in der Geschichte von Dune, das kommt nicht im Film vor, aber in der Geschichte von Dune ist ja auch diesen Krieg gab gegen KI und dadurch ist dann ja diese Welt entstanden und deswegen gibt es jetzt keine mehr, weil die dann danach verboten wurde.
Aber im Film ist das ja nicht, ne?
Da wird das, glaube ich, nicht erklärt.
Nee. Es spielt, glaube ich, alles schon ein paar hundert Jahre danach oder so.
Ja, genau, schon viel später. Aber sie benutzen das so ein bisschen als, also im Buch zumindest so als Aufhänger auch. Aber ja, können wir am Ende dann nochmal genau drauf eingehen. Ja, dann werde ich meinen Case resten und weitergeben.
Ja, an einen ganz anderen Film, nämlich an Zurück in die Zukunft Teil 2, in dem Doc Marty McFly abholt, weil was mit seinem Sohn in der Zukunft falsch läuft. Und genauso startet der Film. Die steigen in das umgebaute Auto und fliegen in die Zukunft, weil Marty McFlys Sohn verhaftet wird. Also er gerät auf die schiefe Kriminallaufbahn, keine Ahnung. Also eigentlich ist der Film auch so richtig, der startet so richtig random, also eigentlich so ohne richtigen Grund. Es geht einfach nur darum, dass sie nochmal verreisen. Und dann hat sich Doc halt einen Plan überlegt, wie sie das irgendwie verhindern können und hat Marty halt gesagt, du musst genau das und das und das machen, damit dein Sohn nicht verhaftet wird. Ja, irgendwie, ich hatte den Film schon vor sehr, sehr langer Zeit das letzte Mal gesehen und habe jetzt nochmal reingeschaut und war irgendwie voll überrascht, wie freundlich die Zukunft dargestellt wird. Also das ist ja wirklich happy life einfach dort. Alles total bunt. Und zu Beginn ist mir auch erstmal direkt aufgefallen, ich finde es so absurd, wie sich Leute vor 30 Jahren oder 40 Jahren jetzt schon, vorgestellt haben, wie Leute sich irgendwann anziehen. So absurd. Und vor allem mit Blick darauf, okay, 2015 hatten wir alle noch ein bisschen andere Sachen an, aber heute sind ja so Styles aus den 80ern wieder total in. Das hat man irgendwie so gar nicht bedacht. Die Leute haben alle irgendwas mit Holo an und irgendwie glänzt alles und so.
Ja, eigentlich voll der Fehler. Die hätten einfach alle sich genauso kleiden müssen wie in der Gegenwart. Ja? Und es wäre sehr akkurat gewesen.
Und das wäre auch irgendwie cool gewesen, sich sowas zu überlegen.
Wahrscheinlich hätten dann aber früher alle gedacht so, das ist ein bisschen lame, also habt ihr euch gar nichts überlegt, wie wir hier in 40 Jahren rumlaufen oder wie?
Ja, und es beginnt damit, da haben wir jetzt vor der Aufnahme ja kurz schon drüber gesprochen, mit den selbstschnürenden Schuhen. Was ich auch irgendwie so richtig absurd fand, dass man sich sowas überlegt hat, dass, oh ja, wie cool wäre das, wenn Schuhe sich selber zuschnüren oder eine Jacke sich so selber verkürzt und föhnen kann. Das sind so Sachen, die braucht man gar nicht. Aber ich denke mir so, heute gibt's das. Ja, aber das benutzt keiner.
Was, gibt selbstschnürende Schuhe?
Ja, ich meine, die wurden ja rausgebracht.
Aber nicht als selbstschnürende Schuhe, oder?
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die jetzt auch so dieses Festziehen noch machen. Das aber gleichzeitig ist es ja auch irgendwie, also wenn mir jetzt einer erzählt, er hat selbstschnürende Schuhe oder eine Jacke, die sich von selbst föhnt, dann denke ich immer, okay, hast irgendwie mal bei Wish oder Temu mal wieder groß geshoppt oder so. Ja, genau. Aber dann denkt man ja nicht so, ach krass, wie cool, wo hast du die denn her?
Ja, das ist so absurd, was man sich damals irgendwie, was man dachte, das wäre richtig cool, wenn es das gäbe, so nice Features, aber nutzt halt keiner. Alle wollen nur normale Jacken. Und genau mit diesen Hoverboards, ne, diesen fliegenden Skateboards, es gibt es ja auch so ein bisschen in der Art, nur mit ist ja diese Dinger, die so schnell fahren, wenn man sich nach vorne kippt.
Ja, da habe ich, ich hab's nämlich auch nochmal gegoogelt, weil ich wusste, es gab mal so eine Zeit, wo erstmal so war es, dass Leute gesagt haben, ey, Hoverboards gibt's bald. Und dann gab es mal auf YouTube immer ganz viele Videos, die natürlich alle irgendwie fake waren. Und dann habe ich, als ich es nochmal gegoogelt habe, ich gedacht, boah, eine Firma oder ein oder wer auch immer hat es ja voll clever gemacht. Und hat jetzt einfach hier diese mit den zwei Rollen an der Seite. Und meine Schwester ist auch mal mit rumgefahren. Schwierige Zeit. aber ich habe gesagt, ist ja voll clever, weil alle Leute, die jetzt irgendwie so Science-Fiction-Filme geguckt haben und googeln dann Hoverboard, die finden dann nur das, weil du findest gar nicht irgendwie mehr so, hey, bald kommt hier das fliegende Board raus, sondern hast nur noch diese komischen Dinger mit den Rollen an den Seiten.
Aber ich glaube, wenn das rauskommt, dann wird das auch, wenn das irgendwann richtig geben wird, dann wird das auch ein Verkaufshit.
Aber das ist zum Beispiel was, das wird es nicht geben, weil man es nicht darf. Man darf ja nicht einfach fliegen. Das habe ich mir auch in dem Film gedacht, da gibt es ja den Luftverkehr dann.
Aber so 10 cm über dem Boden?
Ich glaube nicht, dass man das darf.
Die Grenze liegt bei 5 cm.
Also ich glaube, dafür gibt es zu viele Regelungen einfach. So im Straßenverkehr auch, stell dir mal vor, was
also
das bedeuten würde.
Also in Deutschland vielleicht. Aber das
ja, ich meine nur Deutschland.
Aber, ja, okay.
Und solche Technologien sind einfach immer noch zu teuer. Das ist ja auch mit diesen ganzen, dieser Apple Vision Pro, die ist ja auch viel zu teuer einfach. So, dass das nicht dann nicht funktioniert,
aber
ist ja auch der Grund.
Jahren bestimmt nicht mehr.
Aber auch dann denke ich mir so, ich glaube, in 5 Jahren laufen wir auch nicht alle mit so einer Brille rum, weil es einfach wack ist. So.
Ja, also wenn die so aussehen wird wie eine Sonnenbrille in so 10 Jahren, dann könnte ich mir vorstellen.
Okay, ja, wenn man dann so, ne? Aber eigentlich ist man ja dadurch auch nochmal mehr abgeschirmt so von der Umgebung. Und ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, es ist gerade eher so, ich habe da auch letztens mit meinem Mitbewohner drüber geredet, dass ich das Gefühl habe, wir sind an so einem Kipppunkt, wo es auch uncool wird, wenn man sich jetzt so eine Brille holen würde und die ganze Zeit tragen würde, weil man sich ja noch mehr auf Social Media begibt und irgendwie noch mehr von der Umgebung abkapselt und man ja gerade eher so einen Trend erlebt von, ich mach mal eine Social Media Pause oder ne, das hat ja auch alles voll viele Gefahren und dass das gerade so ein bisschen mehr in den Vordergrund rückt. Deswegen glaube ich irgendwie nicht, dass wir in 10 Jahren alle mit so einer Brille rumrennen. Glaube ich nicht.
Ich glaube ja.
Echt? Im Ernst?
Ja. Also vielleicht in 15, aber auf jeden Fall noch in unserer nächsten.
Ich könnte es mir auch vorstellen, aber ich glaube, es braucht wirklich ein paar Leute, die das dann noch richtig cool machen. Weil ich sehe deinen Punkt, ich finde es auch noch nicht so cool. Auch wenn ich finde es jetzt schon schlimm genug, wenn ich jemanden mit einer spiegelnden Sonnenbrille angucken muss, das nervt mich schon.
Ja.
Und wenn ich dann noch Leute angucken muss und ich sehe, ich rede mit dem und dann sehe ich, wie so ein Pop-up aufgeht und er sich nebenbei irgendwie Kaum Cornflakes online bestellt, während wir reden, möchte ich das nicht.
Ja,
aber das muss irgendwer dann machen, der das dann
aber
cool macht.
Aber das heißt
macht.
Ja auch nicht, dass das passiert. Ne? Also die Apple Watch ist ja ein bisschen ähnlich. Und die hat ja auch viel verkauft und da guckt, sieht man dann vielleicht Nachrichten und so, wenn was reinkommt. Aber da bestellt ja jetzt auch keiner sich was bei Amazon, während der mit dir redet, über die Uhr oder sonst kannst du ja auch mit dem Handy machen.
Ja, aber das ist auch der Grund, warum ich die Uhr nicht habe. Wenn ich das habe, dann
verstehe ich
das auch können.
Verstehe
also ich
habe
die Uhr deswegen halt auch nicht.
Ja,
ne?
Ja, verstehe ich, aber die verkauft sich ja trotzdem. Also es geht ja gerade darum, ob das gesellschaftlich angenommen wird und das tut, das ist ja da
vielleicht
auch so gewesen.
Als Arbeitsmittel. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass man es eine Zeit lang trägt, um irgendwas zu machen, aber nicht den ganzen Tag. Kann ich
wenn
mir
du
vorstellen.
Damit dann einfach, du machst Google Maps und dann siehst du einfach da immer den Weg. Du machst irgendwie, weiß ich nicht, brauchst irgendwie, weiß ich nicht, willst du irgendwas googeln, sagst das kurz und dann siehst du es. Das wird kommen.
Also ich weiß auf jeden Fall, wer als erstes die Brille trägt,
ja,
wenn
safe.
Sie kommt.
Ja, safe, aber ich werde damit halt keine Cornflakes bestellen, sondern ich werde die halt für praktische Sachen benutzen. Ich werde die, wenn die cool aussieht, habe ich die sofort.
Ja, ich bin gespannt.
Also ja, um nochmal die Brücke zum Film zu schlagen, tatsächlich haben die Kinder
ja,
dort
ja
auch diese
auch.
Brille auf. Ja, also die haben ja solche Brillen tatsächlich, wenn die da im Wohnzimmer sitzen. Und ich muss auch sagen, dieses, wenn die dann in das Haus gehen von seinem Zukunfts-Ich. Das ist wirklich so richtig, wie es auch heute ist, ne? Ein Smart Home. Fand ich richtig krass. Also, aber der kommt rein, das Licht geht einfach an.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich fand lustig, dass er so, der guckt dann so, sagt so, Sender 1, Sender 5, Sender 8, Sender 9. Und dann guckt er so 8 Fernsehsender gleichzeitig.
Und
dann
so dachte ich mir aber auch so, dass es auch voll gut,
es ist halt
wie es heute ist.
Es ist halt überspitzt, aber ein bisschen mit Second Screen und allem.
Ja, ja,
wobei,
total.
Es ist nicht mehr Second Screen. Ich habe gedacht, wenn du dir jetzt ein TikTok-Video anguckst und dann gab's ja auch die, wo so 3 Sachen gleichzeitig laufen.
Stimmt.
Die haben da schon vorausgesagt, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr für einen Sender ausreicht.
Ja.
Wir brauchen mindestens 3.
Ja.
Und das finde ich so eine krasse Prediction. Sag ich wirklich ehrlich, ich dachte mir so, oh mein Gott, der macht sich 6 Kanäle gleichzeitig auf dem gleichen Bildschirm an. Und ich dachte mir so, ja, alle sitzen so, vor allem, wenn man sowas guckt wie, ja, ich, also da gehöre ich halt auch dazu, ne, wenn man Trash-TV guckt, dann guckt man das, damit man nebenher am Handy sein kann. Und am besten läuft irgendwo hinten auch noch Radio. Und man hat auch noch eine Freundin da. Und das ist so richtig
also bei mir,
absurd.
Ja, also bei Bild, also bei Ton wäre es bei mir auf jeden Fall raus. Ich würde nicht mehrere Sachen mit Ton gleichzeitig gucken, aber so 3 Sachen gleichzeitig machen.
Ja.
Ja, krass einfach. Aber da muss ich auch sagen, da bin ich halt aktuell auch so ein bisschen dran, weil ich merke halt, meine Aufmerksamkeitsspanne ist einfach so schlecht geworden, dass ich manchmal nicht mal mehr eine Seite von einem Buch lesen kann. Ja. Oder einen Film zu Ende gucken kann, auch nicht. Ja. Wie bei Blade Runner musste ich eine Pause machen, weil ich eingeschlafen bin, weil der so langsam war, was gar nicht schlimm ist, was ein toller Film. Aber ja, da habe ich auch gemerkt, oh Mann, das ist echt heftig geworden.
Ja, das ist auf jeden Fall, ja, stimmt, sehr passend. Aber die haben, also das war halt, finde ich auch nice, bevor du kannst gleich aber natürlich weitermachen. Ja. Aber ich finde halt nice, weil das halt so ein bisschen lustigerer Ansatz ist, dass man da auch viel mehr reinpackt. Also sind auch viele Sachen, die halt nicht gekommen sind, aber auch voll viele Sachen, die eine coole Prediction waren. Und das ist halt auch nice, wenn man so einen Film macht wie Zurück in die Zukunft, dass da einfach alles, die haben halt wahrscheinlich jede Idee reingepackt. Bisschen wie bei Everything, Everywhere, All at Once in der Zukunft, einfach alles quasi reingepackt. Und das macht es dann auch sehr interessant.
Ja, ist halt ein Freifahrtschein auch, ne? Wenn man sagt, in der Zukunft. Und dann können wir jetzt erstmal alles, was wir an lustigen Ideen haben, damit reinpacken.
Ja.
Ja. Ich fand auch, also ich habe mir noch mehrere Sachen aufgeschrieben. Also erstmal, dass es auch Sprachsteuerung gibt, gab es ja bei Blade Runner auch. Ja. Was ich auch krass finde, dass man so weit schon gedacht hat.
Inwiefern würde das viel, ich habe es jetzt gar nicht mehr im Kopf, wurde das viel im Zurück in Zukunft 2 genutzt?
Nee, einfach nur in diesem Zuhause. Ich glaube, in diesem Zuhause haben die einfach alles so, was es möglich an möglichen futuristischen Sachen gibt, irgendwie reingepackt. Ne? Zum Beispiel haben die irgendwie gesagt, schaltet das ein, macht das.
Ja. Weil ich habe nämlich gerade bei Sprachsteuerung habe ich immer das Gefühl, dass die früher dachten, das wäre noch ein Ticken cooler, als es jetzt eigentlich ist.
Genau.
Weil an sich Sprachsteuerung funktioniert, aber niemand von uns sitzt vor seinem PC, kann den auch mit Maus und Tastatur bedienen und sagt die ganze Zeit sowas wie, öffne Ordner 3.
Ja, ist so.
Bild,
ja,
öffnen. Das Bild größer. Nächstes Bild.
Das denke ich mir auch gerade, also oft, also ich habe Alexa zu Hause und dann sage ich mir schon, mach Musik und dann mach Musik. Aber manchmal denke ich mir auch, jetzt muss ich dir noch sagen, nächster Song, mach das und das an. Es wäre eigentlich viel entspannter, das jetzt einfach auf dem Handy anzumachen, anstatt das immer auch noch reden zu müssen. Das ist manchmal auch nervig. Und das Schlimmste ist, wenn man Musik anmacht darüber und die relativ laut ist, dann hört die dich ja auch nur, wenn du noch lauter redest als die Musik. Und manchmal muss man dann wirklich richtig laut schreien, weil du kannst sie auch sonst nicht einfach so gut ausmachen. Das ist auf jeden Fall ein paar Nachteile.
Und ich dachte mir dann so, als ich den Film geguckt habe, vielleicht ist das halt, was heute für uns diese Brillen sind, war damals die Sprachsteuerung. Boah, wie cool, wenn wir das alles mit der Sprache steuern können. Aber das ist halt einfach unfassbar unpraktisch. Auch unterwegs, ne? Und das ist ja auch dieses neue Handy, was keine Apps hat, sondern nur mit KI funktioniert. Ich glaube, das bedient man auch hauptsächlich mit Sprachsteuerung.
Echt? Oh, nee.
Das ist neue Smartphone halt. Oder keine Ahnung, Smartphone 2.0.
Das wäre für mich ja wirklich überhaupt
nicht. Das ist ja wohl ein Albtraum. Also wenn man dann immer dann sagen muss, ja, jetzt das, mach das, mach das. Und ganz ehrlich, es funktioniert sowieso nicht zuverlässig. Aber selbst wenn es das würde, würde ich nicht immer sprechen wollen.
Überhaupt nicht. Ja. Ich finde es schon unangenehm genug, wenn ich in der Öffentlichkeit telefoniere und ich habe nur Kopfhörer auf.
Ja.
Dann muss ich immer allen Menschen um mich herum auf eine Art und Weise signalisieren, hey, ich telefoniere gerade, ich rede gerade nicht mit mir selbst oder nur mit meinem Handy. Und wenn ich dann da wirklich nur noch mit meinem Handy rede, dann wird es schwierig.
Ja, also das fand ich auch richtig irgendwie krass. Fingerabdruckerkennung gibt's auch. Und ich hatte mir noch eine Sache aufgeschrieben, die ich auch krass. Service-Roboter und fliegende Autos. Also Service-Roboter haben sich auch nicht durchgesetzt bis jetzt, weil man den Service gerne einfach nicht als Roboter hätte, sondern eine Person.
Es gibt teilweise Restaurants, die das haben.
Ja, genau.
In den USA habe ich es auch einmal gesehen, dass man da so Tabletts dann reinstellt. Und
aber sonst?
In Siegen. In Siegen, wo ich meinen Bachelor gemacht habe. Da gibt es ein asiatisches Restaurant mit so einem kleinen Service-Roboter.
Oh, okay.
Und ich habe auch mitbekommen, also ich war selbst nie da, leider habe ich ihn nie persönlich kennengelernt, aber ich habe mitbekommen, dass es auf jeden Fall gut angekommen ist und auch immer viele Leute wieder davon berichtet haben. Und ich wette, wenn man sich die Google-Bewertung anguckt, dann schlägt das da auch viel zur Kasse so.
Ja, aber ich glaube, das ist auch was, das, also vielleicht so zum Abräumen und so könnte ich mir das vorstellen, aber ich glaube so richtig...
Ja.
Naja, aber was ich am krassesten fand, waren die fliegenden Autos, weil ich, dann habe ich mir wirklich gedacht, damals war der Klimawandel wirklich noch kein allbekanntes Problem und es war auch noch nicht so ernst. Und dann merkt man einfach, dass man irgendwie halt ganz anders gedacht hat, boah, in der Zukunft, da haben wir Luftverkehr, da fliegen alle Autos in der Luft. Und heute sind wir so, okay, ja, das ist irgendwie gar keine Option. Ja,
es gab doch mal irgendwie Flugtaxi-Idee, glaube ich.
Ja, dieser immer noch... An sich ist es noch sehr aktuell.
Ja.
Ich möchte jetzt nur so mit einem gefährlichen Halbwissen hier ankommen, aber unser Verkehrsminister hat doch jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr hat er doch noch besonders viel Geld, das er auch in Renovierung hätte stecken können, aber das ist ja uncool, hat er dann in die Forschung von halt so Flugtaxis und so für so 2-3 Leute, weil das ist natürlich das, ich sehe das auch, in 2-3 Jahren fahren wir alle nicht mehr Bahn, fahren natürlich alle nur noch Flugtaxi.
Das ist so absurd.
Das wird auch so teuer, wäre so teuer auch im Vergleich, weil im Taxi ist auch schon teuer und dann noch Flugtaxi.
Und dann denke ich mir so, es gibt diesen einen Zug, das ist glaube ich irgendeine Teststrecke in Bayern, der ja so krass schnell fährt, weil der durch so ein Vakuum fährt.
Transrapid?
Ja, genau. Ich glaube, der durch das Vakuum fährt, ne?
Achso, nee, das glaube ich...
Nee, also das ist wirklich eine Kapsel, die durch ein Vakuum fährt.
So ultraschnell,
ja, und du bist halt, wenn man das bauen würde, dann wärst du, glaube ich, ich weiß nicht, innerhalb von einer halben Stunde von München nach Berlin oder so. Und das ist cool. Wieso baut man sowas nicht aus? Also da denke ich mir so, das ist wirklich nice. So, aber nee, man forscht an Flugtaxis.
Aber jetzt, ich sehe hier gerade, die Flugtaxi-Firma Volocopter ist fast insolvent wegen fehlender politischer Unterstützung.
Na gut, okay.
Aber ja, auf jeden Fall finde ich das auch sehr interessant, weil das ist wirklich in den ganzen, also jetzt Robocop jetzt nicht, aber in fast allen Filmen kommt das irgendwie vor.
Ja,
dass so man wird es halt einfach nicht fliegt. Kommen.
Also glaube ich nicht. Ich glaube, also, es wird eher underground mit solchen Kapseln funktionieren, dass man halt...
Also vielleicht wird das technisch erfunden, aber es wird nicht so sein, dass wir hier... Es ist auch so schwer, diesen Flugverkehr dann zu steuern, wenn alle irgendwo rumfliegen.
Vielleicht könnte es ein bisschen wie bei Blade Runner sein, wo es ja auch diese fliegenden Autos gibt, aber da sind, werden die ja hauptsächlich nur von... Beamten, also Polizisten benutzt oder von Leuten, die höher gestellt sind, sodass das ganze einfache Volk, die sich das nicht leisten können, die müssen alle am Boden bleiben.
Die bleiben unten.
Also vielleicht wäre es auch sinnvoll, wenn du sagst, okay, Krankenwagen, der ist dann schneller da, wenn der nicht durch den Verkehr fährt, sondern fliegt sowas.
Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, ist ein bisschen das Prinzip, wie jetzt Hubschrauber das machen. Aber
ja, aber Hubschrauber kannst du halt nicht überall landen.
Das stimmt.
Also. Ja, also das könnte ich mir auch vielleicht vorstellen, aber ich glaube, die Zukunft wird das nicht sein. Selbst und vor allem, wenn alle mit so schnellen Zügen fahren oder schnellen U-Bahnen. Ich meine, U-Bahnen können ja auch sogar schon selber fahren teilweise. Ne?
Ja.
Dann wird ja die Straße auch frei sein für einen Krankenwagen. Kann man einen Krankenwagen einfach in so eine R8 stecken und dann rast man richtig so richtig schnell.
Ich finde es auch gut. Ich glaube auch, dass unsere Zukunft nicht in der Luft liegt, sondern weiter tief unter der Erde.
Ja, genau. Und, im Bunker.
Wie bei Fallout.
Genau.
Ich wollte eigentlich mehr auf mich auf Bahn beziehen, aber auch Fallout, klar.
Unsere Zukunft liegt in der U-Bahn-Station.
Ja, aber auch irgendwann, dass wir halt in so 15 Jahren oder so, wenn ich sage so, hey Ron, hey Leon, ich komme zu euch rüber, dann gehe ich nicht mal überirdisch, sondern ich gehe bei mir unten in den Keller in so einen kleinen Gang und dann komme ich rübergelaufen.
Also, 15 Jahre, wenn ich mit der nice Apple Vision-Brille, Sonnenbrille dann rumlaufe.
Dann besuche ich doch nur noch Ronja.
Wenn ich dann sage, ey, willst du ein paar Cornflakes? Ich kann dir die einfach mit dem Blick bestellen.
Oh Mann, ey. Ja, aber ich finde das zum Beispiel auch krass in Paris, diese Metros, die halt schon ohne Fahrer fahren, das finde ich richtig krass. Also, ja, hat auch coole Seiten, ne?
Ja.
Naja. Wow, also dieser Film, ich glaube, die Handlung, das ist, finde ich, auf jeden Fall krass, ist nicht so dystopisch. Am Anfang wird auf jeden Fall einmal gesagt, irgendwie, da sagt der Doc so, ja, du hast keine Chance, wenn dein Sohn ins Gefängnis kommt, weil alle Rechtsanwälte wurden abgeschafft. Irgendwie sowas hat er gesagt. Ich war so, okay, also Rechtssystem ist wohl am Arsch.
Also ich finde, es ist keine Dystopie, aber es ist auch keine Utopie.
Nee,
also,
genau.
Das ist auch nicht so nice.
Irgendwo dazwischen so.
Ja. Also es ist, glaube ich, das, was man damals vielleicht dachte, was cool ist.
Ja.
Das kommt vor, aber es ist auch ein bisschen scheiße. Und aus heutzutage Sicht ist es vielleicht auch nicht mehr so cool.
Nee, ja. Naja, genau.
Aber es ist immer noch ganz lustig. Also ich habe zumindest auch, ich habe gestern den Film nochmal zumindest angefangen und da ist mir nochmal aufgefallen, weil es ist halt lange her, dass ich den gesehen habe. Und klar wusste ich immer, dass Rick and Morty eine Parodie von Zurück in die Zukunft ist. Aber ich finde, der Anfang von Zurück in die Zukunft 2 ist ja straight Rick and Morty. Also er kommt da an und sagt nur... Hey, Marty, dein Sohn, ich bin gerade jetzt wieder zurück. Nein, du kommst jetzt mit in die Zukunft. Und dann packen die noch die Freundin ein, lassen sie so verdruckt in so einer Gasse liegen und sind so, nee, ist schon in Ordnung, ich verstecke dich hinter so ein paar Ballen.
Das waren auch einfach Schallplatten.
Was ist hier los?
Diese Ballen waren einfach Schallplatten, fand ich auch irgendwie super strange. Ja, aber habe ich mir auch gedacht, das ist einfach so random. Ich finde den zweiten Teil so ein bisschen verrückt, ich finde den ersten auf jeden Fall viel, viel besser. Aber ja.
Aber macht auf jeden Fall Spaß.
Ich finde den zweiten auch nicht so toll, aber der hat ja viele Fans. Der ist halt so sehr hektisch und so, das finde ich manchmal ein bisschen anstrengend und immer diese Blicke. Aber wir wollen jetzt nicht über einen der beliebtesten Filme der 80er ranten.
Wir schließen das jetzt erstmal ab.
Ja. Stattdessen können wir über einen anderen Film ranten.
Ja.
Hoffentlich nicht.
Ja, dafür haben wir jetzt keine Zeit mehr, sorry.
Gut, dann lassen wir das mit Blade Runner. Dann gehe ich einmal schnell durch, was wir da... ja, ich glaube, soll ich was zur Welt noch sagen von Blade Runner?
Ja, vielleicht auch kurz einmal, was es geht, weil...
Ja, Blade Runner spielt ein bisschen weiter in der Zukunft als Zurück in die Zukunft und Robocop, nämlich ganze 4 Jahre weiter wahrscheinlich, im Jahr 2019. in L.A. Und ich muss sagen, ich war nie in L.A. und ich war auch 2019 nicht in L.A., aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht so da aussah. Es ist halt eine sehr düstere Welt. Es ist, glaube ich, ein bisschen postapokalyptisch auch, die Blade Runner-Welt. Und die haben halt Replikanten geschaffen. Das sind Maschinen, die für die Menschheit auf anderen Planeten neue Welten ergründen sollen. Und diese kommen teilweise zurück auf die Erde. Und dafür gibt es die Blade Runner. Die sind dazu da, um diese Replikanten auszuschalten und davon fernzuhalten, die Menschheit sozusagen zu infiltrieren. Und der ganze Film spielt dann so ein bisschen mit dieser Frage, ab wann hat eine Maschine ein Leben, was ist ein Bewusstsein, künstliche Intelligenz im Vergleich zum Menschen? Und wann ist überhaupt ein Leben lebenswert? Und was sind das auch für moralische Fragen dahinter, wenn man sagt, ich schalte eine Maschine ab, die ein Bewusstsein hat? Genau, und das ist auch eigentlich, also kann man eigentlich auch da direkt einhaken, weil das Überthema in Blade Runner ist halt genau das mit der künstlichen Intelligenz und genau dieser ganze moralische Aspekt dahinter. Und ein bisschen, wir nähern uns jetzt dem sozusagen langsam an. Also wir sind jetzt natürlich noch lange nicht so weit mit künstlicher Intelligenz wie in Blade Runner. Aber auch wir müssen uns ja irgendwann damit beschäftigen, inwiefern ist es dann nur noch eine Maschine oder inwiefern ist es schon ein Leben. Und in Blade Runner sind sie halt, ich glaube, optisch sind sie ja komplett menschlich. Mhm. Ich glaube, es gibt manche Szenen, wo man in den Augen sehen kann, dass sie, die leuchten so ein bisschen durch, dass sie Maschinen sind, aber sonst kannst du sie halt nicht unterscheiden. Und die Replikanten haben eine Lebensspanne von 4 Jahren, weil die Hersteller gemerkt haben, nach 4 Jahren spätestens fangen die an, stärkere Emotionen zu entwickeln und das wollten die dadurch unterbinden, aber die tun es halt trotzdem schon und deswegen kommen welche von denen auf die Erde.
Also ich finde, jetzt ist mir gerade noch was eingefallen, was ich bei Robocop vergessen habe, weil die Firma da ja quasi in auch irgendwie eingreift und das fand ich auch noch kurzer Callback bei Robocop spannend, dass die Firma sich so Schlupflöcher in die KI einbaut. Die sorgen zum Beispiel dafür, dass diese Polizisten sich nicht gegen den Vorstand dieser Firma wenden kann. Also private Polizei und die bauen quasi sich so einen Schutz ein, dass sie nicht von den eigenen Polizisten irgendwie angenommen. Das fand ich auch noch sehr interessant. Ich kann mir vorstellen, dass das auch passieren wird, wenn wir jetzt große KI-Roboterfirmen haben, dass die sich da irgendwie irgendwas reinbauen, dass sie schützen. Und das ist aber auch interessant, dass halt die Firmen da eingreifen. Und ich finde bei Blade Runner halt, also ich finde erstmal, das ist auf jeden Fall der beste von den 3 Filmen. Ich finde es auch intelligenteste vielleicht von den 3 Filmen. Und ich finde halt, bei dem ist so krass, wenn wir jetzt gleich noch ein bisschen darüber reden, was jetzt in der jüngeren Vergangenheit so an Science-Fiction rausgekommen ist und was die so für Themen behandeln, ist Blade Runner viel näher daran, als jetzt an unserer Realität, finde ich. Ich finde, Blade Runner ist ziemlich vergleichbar mit vielen Fragen, die sich heutige Science-Fiction-Filme immer noch stellen.
Ja, also es bleibt halt aktuell und wird eigentlich gefühlt auch immer nur noch aktueller. Ja,
also ich finde, wir sind halt nicht da, dass wir annähernd menschengleiche irgendwie KI Personen haben, die so aussehen. Ja. Da sind wir, glaube ich, noch sehr weit von entfernt. Aber dieses Thema ist jetzt gerade aktuell in Science-Fiction-Filmen, in Ex Machina, in Blade Runner 2049, Creator auch und so. Ja. Das finde ich halt sehr, sehr interessant daran.
Ja, und teilweise ist ja auch, also wenn man jetzt so zu ChatGPT und sowas guckt, dann ist es ja zwar nicht, dass da jetzt ein Roboter vor dir sitzt und du kannst ihn nicht mehr unterscheiden, aber wenn du jetzt, ohne es zu wissen, online mit jemandem chatten, schreiben würdest, dann ist es, glaube ich, mittlerweile schon also ziemlich schwierig, da ein klares Bild zu bekommen. Schreibe ich gerade mit einem Menschen oder schreibe ich mit einer künstlichen Intelligenz mittlerweile? Klar, ein paar von denen grenzen sich halt ab durch so bestimmte Ausdrucksweisen, aber selbst das kannst du denen ja so ein bisschen, du kannst ja so ein bisschen umerziehen oder auch denen andere Ausdrucksweisen geben und dann wird es, glaube ich, immer schwieriger. Und das ist, finde ich, auch eine Frage, die sich dann so im Kleinen schon darauf übertragen lässt.
Ja. Ich fand an dem Film richtig spannend, dieses mit dem Bewusstsein, weil ich hatte mir da irgendwie, also dann, das hat mich voll zum Nachdenken angeregt, weil ich war dann so, okay, kann eine KI überhaupt ein Bewusstsein entwickeln? Und dann habe ich das gegoogelt und nein, weil es hat keine biochemischen Prozesse. Und ich finde, wenn man als Mensch einer KI gegenübertritt, oder ich habe auch mal so eine Doku gesehen von so einem Roboterkind, das halt quasi Emotionen zeigt wie ein Kind, ne? Also weint, traurig ist, verspielt. Und quasi Menschen, die in Berührung kommen mit diesem Kind, total emotional werden und dann diesen Roboter auch behandeln wie ein Kind und dass der Mensch gar nicht so gefühlt in der Lage ist, das zu differenzieren, was ich, also finde ich super interessant, dass man, obwohl man eigentlich weiß, dass es kein Bewusstsein ist, sondern ein eine vorgespielte Emotion, sage ich jetzt mal, oder eine technische Emotion, keine Ahnung, wie ich das jetzt beschreiben soll, man aber als Mensch es trotzdem nicht schafft, irgendwie da eine Grenze zu ziehen, aber dass wir zum Beispiel nicht mal bestimmten Tierarten Bewusstsein zuschreiben, finde ich richtig, richtig krass.
Kommt wahrscheinlich auch nochmal damit, also wie die Optik von so etwas ist, weil ich glaube, also gerade auch die, dadurch, dass jetzt auch die Replikanten im Blade Runner halt auch aussehen wie Menschen, ist natürlich dann diese Vermenschlichung halt viel, viel schneller da, als wenn da jetzt irgendwie ein kleiner Kasten mit dir redet.
Ja.
Und dadurch funktioniert es halt ziemlich gut. Und ich finde auch, dass der Film in einer Szene, die ich eigentlich jetzt beim zweiten Mal gucken echt unangenehm fand, diese Frage noch ein bisschen provoziert, wo Deckard, also der Hauptcharakter, der Blade Runner, mit diese Rachel bei sich zu Hause hat und sie möchte gehen und das passiert in der ersten Hälfte. Sie ist ein Replikant und dann sie möchte gehen und er zwingt sie körperlich dazu zu bleiben und zwingt sie ihn zu küssen, was ja schon stark Richtung Vergewaltigung geht, was da passiert. Und dann dachte ich, als ich das gesehen habe, dachte ich so, was soll das? Das finde ich wirklich ganz schlimm. Aber ich glaube, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, da fand ich das zwar auch schlimm, aber da hatte ich noch mehr im Kopf, das ist eine Maschine. Alles das gut, das passiert nicht einem Menschen, aber sobald du es geschafft hast, diese Replikanten zu vermenschlichen, was ja auch dieser Film ganz stark macht, dann merkst du, boah, das ist nicht in Ordnung, egal, ob das ein Mensch ist oder nicht. So, wenn etwas ein Bewusstsein hat, dann ist es einfach zu viel und schlimm.
Ja, auch wie gnadenlos er halt auch den einen Replikanten tötet. Da dachte ich auch so, wow. Aber dann dachte ich so, okay, es ist halt seine Aufgabe, diese Roboter zu töten.
Aber es ist halt wirklich, das ist wirklich diese Grenzfrage, die da so interessant thematisiert wird. Weil wenn in dieser Szene, wo er sie da zwingt zu bleiben, wenn das jetzt, wenn die aussähe wie komplett wie ein Roboter und überhaupt nicht menschlich wäre, aber sonst genauso funktionieren würde, dann würde man das ja ganz anders empfinden.
Ja.
Und das ist aber ja auch die Frage, ab wann muss man da irgendwie trotzdem, auch wenn es kein Bewusstsein ist, da irgendwas zusprechen. Also ich finde, bei Ex Machina gibt es diese eine unglaublich gute Szene, wo er sich selber auf einmal nicht mehr sicher ist, ob er eigentlich ein Mensch ist. Und das ist ja, das trifft es irgendwie, finde ich, auf den Punkt. Also der schneidet sich dann so einmal ins Fleisch und guckt, ob er halt blutet. Und das trifft so, weil wer sagt, also wo sind denn dann wirklich die Unterschiede? Woher weiß denn jemand, der dann in 30 Jahren geboren wird, irgendwann mit 15, woher weiß denn diese Person eigentlich, ob sie selbst ein Mensch ist oder nicht? Woher wissen das denn die Figuren selber? Und das sind so super interessante Fragen, die aber, wie gesagt, einfach immer noch Fragen für die Zukunft sind.
Ja, total.
Und ich finde es auch so interessant, dass Blade Runner 2049, der zweite Teil, der dann 2017 oder so kam, dass der sieht natürlich viel moderner aus, alles sieht irgendwie krasser aus und ist halt ein bisschen modernisiert. Aber die Grundfragen und Themen sind halt geblieben, weil die immer noch aktuell sind. Und das ist nicht so wie bei vielleicht, dann gibt es irgendwie 5 Sender auf dem Fernseher, was es jetzt natürlich möglich wäre, das einfach zu machen. Das hat sich quasi erledigt, sage ich mal. Das ist jetzt keine Frage mehr, ob wir da technisch hinkommen oder Sprachsteuerung, sondern das ist einfach etwas, wo immer noch, wo vielleicht auch immer, vielleicht auch weil es halt so eine moralische Frage ist, das für immer wahrscheinlich ein Thema bleiben wird. Ne?
Ja, und auch das, also was mir auch aufgefallen ist, dass man halt selber auch sehr schnell in so ein, dass man Sachen sagt, zum Beispiel wie, ich habe im Film oft gedacht, ja, aber der Replikant fühlt ja so. Nee, der fühlt halt nicht. So, das ist halt so faktisch gesehen fühlt der Roboter ja nicht, aber es kommt irgendwie so rüber. Wisst ihr, was ich meine? Es ist so voll schwer zu begreifen. Oder auch, wenn man sagt, ich habe letztens hier einmal irgendwie gesagt, ja, da ging es auch um KI und dann habe ich gesagt, dass die irgendwie selbstständig lernt zu denken. Das ist falsch. So, die lernt ja nicht zu denken. So, das sind so Sachen, die sagt man dann, um das zu beschreiben.
Ja, aber das stimmt. Ich würde aber behaupten, dass die Replikanten in Blade Runner doch fühlen, dass dass da die Grenze überschritten wird und dass auch am Ende nochmal klarer wird, wo dann, wie heißt er, ich möchte gerade nicht den Namen verwechseln, heißt nicht Roy, oder? Heißt der Roy?
Doch, ich glaube, der ist Roy.
Der Replikant, wo er dann am Ende dann ja merkt, okay, ich kann mein Leben nicht verlängern, es bleibt nur bei diesen 4 Jahren und dann dreht er ja am Ende vollkommen am Rad, weil man ja irgendwie denken kann, okay, das ist einfach durchgedreht. Aber gleichzeitig finde ich, das ist auch ein schöner Ansatz, um zu denken, so der, okay, der weiß, mein Leben endet jetzt. Und deswegen fühle ich jetzt nochmal alles, was ich fühlen kann. Und deswegen ist es irgendwie, was irgendwie komisch es wirkt mit diesem Vogel oder wie er da durchrennt und wie er doch am Ende dann einfach nochmal, also dann das Leben von Deckard rettet und auch am Ende noch im Regen steht. Und dann finde ich, wirkt dieses Zitat auch nochmal viel mehr.
Darf ich das kurz vorsagen? Ja. Ich habe mich halt gefragt, als ich den Film geguckt habe, also ich habe auch das Gefühl, die fühlen da. Aber ich habe mich halt dann gefragt, okay, damals wussten die vielleicht aber auch noch nicht, dass KI nicht fühlen kann. Weil in diesem Film habe ich auch das Gefühl, sie fühlen. Aber wir aus heutiger Perspektive würden ja sagen, nein.
Aber die Frage ist ja, ab wann ist quasi reinprogrammierte Gefühle auch dann, ab wann würden wir die auch als Gefühle quasi anerkennen? Ne? Weil wenn du jetzt einfach
Das habe ich gegoogelt und da stand halt, dass man das noch unterscheidet mit diesen biochemischen Prozessen.
Also es ist natürlich safe was anderes, aber ich denke mal, irgendwann, wenn du halt einer Maschine so viel Menschlichkeit reinprogrammierst, ist halt irgendwann die Frage. Natürlich fühlt die nicht wie ein Mensch, aber ist es nicht trotzdem Leid, was man dann verursacht?
Du weißt ja nicht, wie sie sich fühlt. So, das ist ja das Problem. Ne?
Ich glaube, es geht ein bisschen darum, dass da diese Grenze ist, sobald KIs von sich selbst wissen, wie sie sich fühlen. Also es ist ein bisschen so, wie wenn du ChatGPT jetzt fragst, wie siehst du das? Und dann sagt ChatGPT dir immer, ich bin nur eine KI, ich kann dir nicht sagen, wie ich das sehe, aber ich kann dir sagen, was die Daten sagen. Und sobald eine KI aber für sich selbst die Entscheidung trifft und auch für sich selbst emotional, auch wenn das nur programmiert ist, da involviert ist, ich glaube, dann ist es so ein bisschen wie dieses, wenn man sagt so, okay, also deine Gefühle sind nicht falsch, weil du fühlst sie ja. Und wenn diese KI das auch fühlt, dann können wir nicht sagen, da ist aber keine Biologie in deinem Schädel, das sind nur Kabel, aber dann...
Echt interessant, weil ich glaube, das ist auch eher eine philosophische Frage, die wir, glaube ich, gar nicht klären können.
Ist auf jeden Fall keine technische, sondern...
Nee, genau.
Also es wäre schon verrückt, würden wir das jetzt hier klären.
Ja, das wäre einfach absolut crazy.
Ich finde, das sollte schon das Ziel sein heute.
Ja, vor allem, du hast den Film gewählt, jetzt musst du auch die Antwort präsentieren.
Nee, ich präsentiere nicht die Antwort, ich kann nur noch einmal schnell zusammenfassen, was ich sonst noch mehr aufgeschrieben habe in Technologien. Einmal fliegenden Autos, die hatten wir ja schon. Dann hatte ich, was ich irgendwie lustig fand, weil ich mir nicht sicher war, ob sie es einfach gemacht haben, um futuristisch zu sein, oder ob die dachten, irgendwann ist das ein Ding. Leuchtende Regenschirme. Ganz am Anfang laufen sehr viele Leute mit Regenschirmen rum, wo der Stab so leuchtet.
Ich glaube, das waren auch ein bisschen Style-Ding.
Ich bin mir auch sicher, dass es Style-Ding war, aber ich fand es trotzdem, ist eine Technologie. Hätte man wahrscheinlich aber auch damals schon hinbekommen. Dann, was auf jeden Fall eingetroffen ist, dass dieser Übermaß an Werbung, also es gab auch früher schon viel Werbung, aber dass du jetzt wirklich, egal was du machst, ob ich mein Handy in die Hand nehme, ob ich meinen Laptop gucke, wenn ich durch die Stadt laufe.
Das hast du auch übrigens, glaube ich, in allen drei Filmen, dass sehr viel Werbung überall
ist. Ich glaube, in Blade Runner ist es trotzdem noch, also ich weiß nicht, bei Zurück in die Zukunft vielleicht auch, aber Blade Runner hast du halt diese riesigen, du kannst in dieser Stadt der Werbung ja nicht entkommen. Du hast ja in jedes Haus leuchtet die Werbung rein. Ich glaube, das ist in Blade Runner 2049 auch nochmal stark. Und diese riesigen LED-Screens oder nachher Projektionen, das ist, glaube ich, schon sehr akkurat, dass man gesagt hat, okay, Werbung wird jetzt auch in Zukunft
nicht Ruhe lassen. Ist schon interessant. Also es war auf jeden Fall, glaube ich, damals sehr klar die Annahme, dass so Unternehmen immer stärker werden und die Macht von Unternehmen immer größer wird und wir immer mehr auf so Marken und so fokussiert sind und die Macht des Staates immer kleiner wird. Ich glaube, das haben eigentlich fast alle von diesem Film gemeint. Ja.
Das stimmt.
Und war natürlich auch so diese Entwicklung in den USA. Oder,
genau, also die Entwicklung ist schon gestartet, aber es haben trotzdem ja den Punkt ziemlich genau getroffen. Und als letzten Punkt habe ich noch, also warte, Voice Commands hatten wir auch schon. Sonst habe ich noch was bei Blade Runner, nämlich auch doch sehr im Fokus steht, und da kann ich auch kurz einen Shoutout an meinen alten Professor rauslassen, der das immer sehr oft in unserer Filmanalyse-Vorlesung erwähnt hat. Dass es nämlich da auch in Blade Runner dieses Zoom in and Enhance gibt, was es auch in vielen Filmen gibt, was ja aber bis vor ein paar Jahren eigentlich technisch gar nicht möglich war, dass man ein Bild hat und man dann sagt, mach mir den Ausschnitt nochmal größer und verbessere den. Und das ist ja eigentlich bis jetzt, also jetzt machen das KIs, aber auch die interpretieren ja nur das Bild und machen nicht wirklich die Auflösung besser, sondern überlegen, was da sein könnte. Und gerade in Blade Runner wird das ja sehr viel gemacht, wo er sich diese eine Fotografie anguckt und gefühlt tausendmal sagt, jetzt gehst du zu dem Feld und verbesserst das nochmal. Und das ist ja eine Technik, die damals komplett utopisch war, aber jetzt schon eher stattfindet. Also heutzutage ist ja auch, dass man viele Aufnahmen, die man irgendwie, ob man jetzt eine kriminelle Person sucht oder ob ich jetzt bei Photoshop einfach was verbessern möchte, dass ich da das vergrößern kann und von einer KI verbessern lassen kann.
Ja, das fand ich auch krass, diese Szene. Die war auch echt lang. Da dachte ich so, das ist krass, wollte man richtig zeigen, wie oft er sagt.
Ja,
genau.
Nice.
Waren Techniken aus Blade Runner.
Ja, also ich muss nochmal über diese Telefonzellen-Szene sprechen, weil ich die richtig krass fand. Der wirft da, glaube ich, sogar, oder hat bezahlt mit einer Karte oder mit Geld. Aber dann so, zoomt er dann so an der Telefonzelle. So absurd. Ich weiß nicht, ich dachte mir so, coole Idee. Aber Handys konnten sich die Leute damals gar nicht vorstellen.
Aber das ist auch krass, also das ist auch so der krasseste Step gewesen, ne? Wo man halt gar nicht wusste, dass man ohne Verkabelung halt kommunizieren kann.
Ja,
ne?
Super krass.
Ja, ich glaube, das geht wirklich dann alles mit dieser, dass man sich, also wie du vorhin schon gesagt hast, dass man sich halt nicht vorstellen konnte, dass Computer so klein werden.
Ja.
Und ich glaube, es gibt ja auch dieses, also wenn man sich auch allein schon überlegt, vor 30 Jahren, wie viel Speicher ein Computer hatte. Und das ist heute so, wenn du heute auf deinem Handy den Speicher von einem Computer vor 30 Jahren hättest, könntest du wahrscheinlich ein Bild, wenn überhaupt, speichern.
Ja. Ja.
Und das ist allein schon verrückt, wie das alles immer kleiner und immer schneller und besser wird.
Ja.
Ja, das stimmt. Fand ich
auch krass.
Aber da gab es die Entwicklung. Aber es ist schon krass, dass so diese KI, dieser KI-Gedanke oder etwas funktioniert halt automatisch und entwickelt sich dann weiter, war irgendwie mega präsent, ne? In fast allen Filmen.
Ja. Ich frage mich auch, wieso das Thema in den letzten Jahren nicht schon öfter mal behandelt wurde, bevor es jetzt gefühlt zu spät ist und alles schon viel zu weit fortgeschritten ist und jetzt so, jetzt brauchen wir mal ein paar
Regelungen. Also ich finde, dass die Filme schon alle auch ein bisschen aussagen, dass auch egal wie zerstörerisch es ist, dass der technologische Fortschritt sich so gut wie nicht aufhalten lässt.
Ich meine ja nicht aufhalten, aber dass man halt dafür, jetzt werden ja an Richtlinien für KI gearbeitet, aber es ist ja schon wieder viel zu, also hätte man auch mal früher machen können halt irgendwie das, Man hängt, gefühlt hängt der Mensch so dem technologischen Fortschritt teilweise hinterher.
Das wird sich auch nicht ändern.
Safe, ja.
Hatte ich lustigerweise auch eine Vorlesung zu, aber brauchen wir jetzt nicht.
Ja, machen wir eine kleine Hörsaal-Session hier.
Übrigens heißt auch die Vorlage zu Blade Runner träumen Androiden von elektrischen Schafen? Fragezeichen. Und das bringt ja eigentlich diese ganze Frage ziemlich nice auf den Punkt.
Ist, finde ich, auch ein schöner Punkt, einfach wenn man drüber nachdenkt, sobald etwas oder jemand träumen kann, ist es dann nicht schon Bewusstsein genug, um das als Leben zu akzeptieren?
Ja.
Top. Ja, na gut.
Das ist doch ein schöner Schlusspunkt für die Besprechung von diesen drei Filmen.
Jetzt haben wir gar nicht über die Zukunft von Science Fiction. Ein bisschen haben wir
über
die
Können wir doch vielleicht noch ein paar Sätze zu sagen, oder?
Ja, also genau.
Also ich würde vielleicht noch ein, zwei Sätze.
Ja, dann sag du mal.
Ein, zwei Gedanken dazu.
Schließ uns das mal hier ab.
Also mein Gefühl ist, dass wir gerade ziemlich viel Apokalypse sehen. Dass so Umweltkatastrophen halt viel, also dass wir viel davon sehen, dass wir entweder die atomare Apokalypse haben oder halt die Umweltapokalypse, dass das halt voll die Rolle spielt, dass einfach Menschen, dass die Apokalypse, also gefühlt denkt die viel in der Science-Fiction-Literatur oder Filmen gerade, dass erstmal die Apokalypse passieren muss, bis wieder irgendwas Neues kommen kann oder dass es so ein bisschen unausweichlich ist, habe ich das Gefühl, dass wir das in einigen Filmen sehen. Und dann sehen wir halt viel, finde ich, was, also zum Beispiel in Ex Machina, was halt Blade Runner auch schon aufgemacht hat, dass so moralische Fragen halt behandelt werden. Und ich finde, das hat sich so ein bisschen dahin entwickelt, dass es nicht mehr, es geht, also viele Sachen sind halt jetzt einfach wirklich eingetreten, die halt nicht mehr so viel vorkommen, wie, man kann halt mit irgendwas reden oder so. Aber ich finde, wir haben jetzt gerade eine Entwicklung zu diesem postapokalyptischen.
Ja, würde ich auch zustimmen. Also zumindest Utopien wüsste ich jetzt auch spontan gerade keinen utopischen Science-Fiction-Film, der in den letzten Jahren rausgekommen ist.
Ja, schade eigentlich, ne? Wir brauchen ein bisschen Inspiration.
Fände ich auch mal wieder interessant. Aber die Spannung ist natürlich größer, wenn es alles schlimm ist.
Ja.
Aber was zumindest auch noch bei Science-Fiction immer noch bleibt, ist, finde ich, so dieser menschliche Wunsch, nach den Sternen zu greifen und ins Weltraum zu gehen, Weltraum zu gehen.
Aber auch da gibt es dann halt so mit Interstellar auch wieder das Beispiel, wo es auch dann darum geht, halt einen neuen Lebensraum zu finden, weil die Erde halt nicht mehr bewohnbar ist.
Genau, auch die sind alle irgendwie düster. Auch Ad Astra hat jetzt auch geht da auch ein bisschen in diese Richtung, hat aber storytechnisch jetzt nicht so viel mit Umwelt zu tun, soweit ich weiß. Aber da gibt es zum Beispiel diesen riesigen Werbeaspekt, wo die auf dem Mars sind und alles ist voll mit Werbung. Ja. Und man kann sich für das $20 eine Extradecke kaufen während dem Flug und so.
Also ich finde auch, da sehen wir so ein bisschen, dass es wirklich sehr düstere Meinungen gerade über die Zukunft gibt. Weil zum Beispiel Ad Astra meiner Meinung nach auch aussagt, wir können dann auf den Mars, wir können auf den Mond, aber das wird alles, wird genau das Gleiche passieren, was uns
das
hier
so
schon
traurig,
zum Verhängnis geworden ist.
Das Schöne ist ja irgendwie, dass Science-Fiction-Filme dadurch, dass sie sich so frei, dass sie so frei sind in ihrer Technologie, aber trotzdem immer ein gutes Mittel sind, um Gesellschaftskritik anzubringen, ob das jetzt Entwicklungen sind, die jetzt gerade eintreten oder auch Sachen, die schon gerade aktuell passieren. Und das funktioniert dann doch oft irgendwie auch auf so einer metaphorischen Ebene sehr gut.
Ja,
also ich würde sagen, das sind so ein bisschen die neueren Strömungen und da hat sich auf jeden Fall ein bisschen was getan, aber Ja, ich finde, die haben immer einen gesellschaftskritischen Aspekt. High Life, auch eine kleine Empfehlung, ist auch ein Film, da soll ein neuer Lebensraum gefunden werden. Da werden Straftäter aus Gefängnissen einfach dann in den Himmel, also in den Weltall geschickt und sollen was finden.
Den wollte ich auch noch gucken. Für alle, die den gucken wollen, der ist auch gerade auf Mubi.
Nice.
Da ist er auf meiner Watchlist und wartet noch auf mich.
Ne? Stream up.
Ja, hier, die Streaming-Tipps. Ja. Das kann ich auch noch mal einen raushauen.
Sehr so. Gut. Jetzt, wo du gleich nicht dabei sein darfst.
Ja, wirklich. Ich habe noch ein paar Tipps.
Du kannst es aber noch, wenn du magst, dein, das ist da gerade dein Watchlist-Tipp wahrscheinlich. Ne? Wir haben ja immer noch am Ende einen Watchlist-Tipp. Also irgendwas, was wir auf unserer Watchlist haben und was wir...
Was ich noch selbst noch gucken will.
Genau, also was muss auch nicht ein Streaming-Neustart sein. Es kann auch einfach ein Kinostart sein.
Was ein Kino? Dann weiß ich ganz genau... Das ist auch Science-Fiction, das ist Science-Fiction-Horror. Mein Highlight dieses Jahr, ich habe es Leon schon ein paar Mal gesagt, ist natürlich Alien Romulus, der neue Alien-Film, der, ich glaube, zwischen Alien 1 und 2 spielt und von Fede Alvarez ist, der das 2013er Evil Dead Remake gemacht hat und Don't Breathe. Und ich finde, das sind beides tolle Filme und ich liebe das Alien-Universum und ich freue mich sehr auf diesen Film und es wird natürlich der beste Film des Jahres.
Okay,
okay, perfekt.
Sehr schön.
Dann bedanken wir uns schon mal bei Joshua, aber nicht abschalten.
Nein.
Weil vielleicht gibt es noch schon das Streaming-Tipps, aber jetzt könnt ihr alle einmal Joshua tschüss sagen.
Tschüss, ciao. Joshua.
Ciao, vielen Dank.
Danke, dass ich da sein durfte.
Vielen Dank, dass du mit uns über Science-Fiction geredet hast und den besten Film hier mitgebracht hast. Ne?
Alien Romulus.
Jetzt machen wir weiter, denn auch wenn diese Woche oder in den letzten zwei Wochen wirklich fast gar nichts Spannendes gestartet ist, die paar Tipps, die es gibt, haben wir natürlich wieder für euch dabei. Und bei Netflix hatten wir einen großen Neustart.
Netflix.
Es lässt sich allerdings diskutieren, ob das wirklich auch eine große Empfehlung ist oder ein Highlight, denn der zweite Teil von Rebel Moon ist gestartet. Der neuen Mega-Netflix-Franchise von Zack Snyder. Ja, hast du eigentlich was davon mitbekommen?
Naja, also ich wollte es gucken und dann haben wir alle gesagt, es ist kacke.
Ja, es ist, also... Ja, wenn man irgendwie mal gucken will, wo richtig viel Geld versenkt wird und was da wirklich für... Also man fragt sich da wirklich, wie das passieren kann manchmal.
Das klingt aber eigentlich nach was man sich schon mal anschauen könnte.
Ja, also so aus Katastrophentourismus Gründen ist das auf jeden Fall. Warum habe ich eigentlich immer so eine nasale Stimme?
Hast Allergie.
Ja, ich habe Allergie. Ja, Rebel Moon Teil 2 ist es quasi den Netflix-Pendant zu Star Wars. Aber also Teil 1 habe ich gesehen und fand ihn sehr schwach. Und Zack Snyder ist ja eh ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Es soll aber natürlich wieder ein Snyder-Cut kommen, der 5 Stunden dauert und dann alles rausreißt. Aber noch irgendwie drei Teile mehr kommen oder so. Keine Ahnung. Ich fand Teil 1 nicht so toll, aber ist trotzdem ein Neustart, den man mal erwähnen muss.
Dann ist noch The 355 gestartet. Und das ist ein Agentinnenfilm, in der eine streng geheime Waffe von in die Hände einer feindlichen Organisation gerät. Und dann droht eben das ganze System zusammenzubrechen und ein dritter Weltkrieg droht, wie wir es eben aus Actionfilmen kennen. Und um das zu verhindern, stellt sich die amerikanische Agentin Mason Brown, gespielt von Jessica
Chastain.
Die haben auch immer Namen, ne? Die kann man ja gar nicht richtig aussprechen.
Dieser ganze Cast ist auf jeden Fall perfekt für dich.
Ja, deswegen habe ich mir auch nur den einen Namen aufgeschrieben. die stellt sich dann ein internationales Team aus Agentinnen zusammen und dann auf ihrer Mission begegnen sie immer wieder einer mysteriösen chinesischen Frau und sie wissen nicht, welchen Auftrag sie hat.
Deutschland ist auch dabei, ne?
Ja, genau.
Das sind ja alles aus verschiedenen Ländern.
Habe ich natürlich nicht erwähnt.
Diane Kruger spielt die Deutsche. Also, ich habe den Film noch nicht gesehen, aber der Cast ist wirklich, finde ich, überragend gut. Mit Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Penelope Cruz, Diane Kruger, Sebastian Stan. Aber leider, die Bewertungen sind ziemlich schlecht. Also
das Cover davon, ich dachte, der Film wäre uralt. Dann habe ich gesehen, der ist erst 2 Jahre alt. Naja.
Naja. Könnt ihr auf jeden Fall bei Netflix gucken und das war es dann auch schon, ne? Also man sieht, schwach.
Ja, also das ist ja unglaublich. Einfach nur 2 Empfehlungen. Ja. Aber wir haben euch ja Blade Runner, Robocop und Zurück in die Zukunft Teil 2. Müsst ihr euch zwar 2 von 3 leihen, aber immerhin habt ihr jetzt mal wieder eine gute Empfehlung.
Ja, genau. Und bei Amazon haben wir tatsächlich auch noch eine gute Empfehlung. 2 meiner Meinung nach, mindestens 3. Ja. 3 gute eigentlich.
Ja.
Amazon Prime.
Also einer davon, der schon 100-mal da gestartet, Birds of Prey, der Harley Quinn-Film mit Margot Robbie aus dem DC Comic Universe und ist, finde ich, ein underrated Film. Habe ich bestimmt schon 100 Mal hier gesagt. Ich finde der sehr gut. Margot Robbie spielt Harley Quinn sehr, sehr gut. Und ich finde es tatsächlich einer der besten DC-Filme, auch wenn er allgemein nicht so wahrgenommen wird. Aber ich habe hier schon 100 Mal davon erzählt, deswegen muss euch das reichen, ne?
Genau. Und dann ist noch Pretty Little Liars, Staffel 1 bis 7, jetzt auch bei Amazon gestartet. Und das ist ja so ein bisschen die, also das ist eine richtige Kultserie geworden.
Ja.
Ne? Während meiner Schulzeit, ich habe ja vorhin revealed, wann ich Abi gemacht habe, hat das jeder geguckt. Und ich glaube, viel muss ich dazu gar nicht mehr sagen. Fans der Serie können die jetzt auf jeden Fall bei Amazon gucken. Und für Leute, die die Serie nicht kennen, das ist halt so ein bisschen eine Serie wie Gossip Girl, nur mit ein bisschen mehr Crime. Und wo es darum geht, eben aufzudecken, wer der oder die mysteriöse A ist, der den anderen Freundinnen von einer verstorbenen Freundin immer wieder Nachrichten hinterlässt. Ja. Und da geht es um Intrigen und Liebesgeschichten und Betrügereien und ja, das alles im Highschool-Sexy-Outfits-Flair.
Ja, nice.
Gut zusammengefasst, oder?
Ja, und eine andere Kultserie ist jetzt auch bei Prime zu sehen. Und zwar Scrubs. Und Scrubs, würde ich sagen, ist schon eine der...
Ja, ist auf jeden Fall eine der bekanntesten Serien.
Ja, also ich finde, es ist wirklich eine großartige Serie. Ich hatte letztens eine Top-10-Serien of all time bei TikTok gepostet und da hatte ich Scrubs tatsächlich drin.
Hast du es mal wirklich von vorne bis hinten durchgeguckt?
Ich habe, glaube ich, jede Folge gesehen, aber ich habe es nicht so, glaube ich, mal komplett durchgeguckt.
Diese Serien, die früher im TV gelaufen sind, dass man die halt nie am Stück geguckt hat. Und das ist ja nochmal ein ganz anderes Erlebnis.
Aber doch, ich habe die auf DVD geguckt tatsächlich.
Ach so.
Bei einem Kumpel, wir haben wirklich sehr, sehr viel Scrubs geguckt. Shoutout an Felix. Wir haben sehr, sehr viel Scrubs geguckt. Und da habe ich, glaube ich, auch öfter mal eine Staffel am Stück geguckt. Ich habe es aber, glaube ich, nie jetzt so von Folge 1 bis... Folge letzte Staffel war dann ja auch nicht mehr so gut. Aber alle 9 Staffeln, wer es vielleicht noch nicht kennt oder nochmal gucken will, sehr, sehr gut. Auch deutsche Synchro ist auch besser als bei... vielleicht allen anderen Sitcoms meiner Ansicht nach. Man kann auch überlegen, ob es überhaupt eine Sitcom ist. Vielleicht auch eher eine Dramedy, weil am Ende jeder Folge gibt es auch immer eine kleine Moral.
Ah ja, also ich muss sagen, ich habe es früher auch im Fernsehen geguckt. Aber ich glaube, es ist jetzt mal Zeit, vielleicht es auf Englisch zu gucken.
Ja, vielleicht.
Und dann von vorne.
JD und Turk haben jetzt, also die Schauspieler haben auch einen Podcast zusammen.
Oh.
Das heißt, der hat auch einen coolen Namen. Fake Doctors, Real Friends.
Das ist so ein guter Name. Oh mein Gott.
Ja.
Alright. Ja, dann haben wir wirklich bei Disney Plus und Sky / Wow keine Empfehlungen. Das ist einfach unglaublich.
Aber wir werden gerettet von...
meinem Lieblingsdienst. RTL Plus.
War ein Sponsoring, ne?
Ja. RTL Plus. Naja, das startet jetzt auf jeden Fall auch bald Ex on the Beach. Oh mein Gott, man kommt gar nicht mehr hinterher mit dem ganzen Trash. Ich bin schon wirklich, ich hänge hinterher. Ich habe jetzt auch beschlossen, ich kann das nicht mehr alles weitergucken. Das geht nicht.
Man muss auch manchmal Sachen einfach verabschieden.
Also ich muss mich jetzt tatsächlich, also Temptation Island, das kann ich nicht mehr weitergucken. Das ist so schrecklich produziert. Ja, da muss ich mich jetzt so ein bisschen für die Perlen entscheiden. Naja, auf jeden Fall ist es bei RTL Plus auch der 5. Teil der Scream-Horrorfilme gestartet. Naja, auf jeden Fall der von 2022, nicht der vom letzten Jahr. Naja, und im 5. Teil von Scream geht es auch wieder um den psychopathischen Killer mit dem Ghostface. Der ist nämlich zurück und macht, mordet wieder in dieser Kleinstadt und hat es eben auf alle abgesehen, die in Verbindung zu den Opfern und Überlebenden der vorherigen Attentate stehen. Und die Überlebenden müssen sich jetzt eben wieder connecten und irgendwie überlegen, wie sie weitere Morde verhindern. Und ja, die Regeln, die einem das Überleben eigentlich sichern sollten, sind wohl nicht mehr gültig. Das müssen die jetzt erstmal herausfinden.
Wow.
Und ja, ich glaube, also das ist auf jeden Fall für alle, die Scream-Fans sind, ja, freut euch. Das war RTL Plus, wahrscheinlich aber nur in deutscher Synchro.
Ja.
Muss man durch, ne?
Muss man durch. Ja, dann kommen wir noch zu einem Mediathekentipp.
Die Mediatheken.
Der ganz cool ist, glaube ich, denn es ist nämlich auch ein blinder Fleck auf meiner Filmguckerliste.
Okay.
Weil ich den noch nicht gesehen habe. Und zwar habe ich noch nicht Gangs of New York gesehen von Martin Scorsese mit Daniel Day-Lewis und Leonardo DiCaprio, natürlich hochklassig besetzt. Und den gibt es gerade in der Arte-Mediathek. Also das ist ein Film, der spielt im 19. Jahrhundert und erzählt halt so eine Gangstergeschichte aus New York. Ist halt, spielt halt noch vor der ganzen, also vor der Zeit, als die italienische Mafia dann dahin kam. Und ja, erzählt halt von kriminelle History da. Und den habe ich einfach noch nicht gesehen. Und der kommt jetzt auf meine Liste. Der dauert nur geschmeidige 170 Minuten. Und der, den gibt es in der Arte-Mediathek, allerdings nur noch bis zum 5. Mai.
So, und weil diese Folge jetzt sowieso schon sehr lang war, würde ich sagen, wir versuchen das jetzt abzuschließen. Oder möchtest du noch einen Watchlist-Tipp teilen?
Nein.
Weil ich habe nämlich auch keinen und wir haben jetzt so viel hier besprochen.
Ich gucke nächste Woche die Pressevorführung von Planet der Affen, dem neuen Planet der Affen-Film. Da freue ich mich tatsächlich ein bisschen drauf, weil ich habe gerade die alten nachgeholt oder die letzten nachgeholt und Teil 3 fand ich richtig nice.
Ich habe dir das ja schon geschrieben, aber meine Schwester hat japanische Angst vor Affen wegen Planet der Affen. Und das finde ich ja so witzig.
Ja, verständlich.
Ich habe auch ein, zwei Filme von denen gesehen. Ich muss sagen, ich fand die irgendwie ganz cool.
Ich fand die cool. Also ich habe jetzt die neue Trilogie geguckt. Den ersten fand ich gut, den zweiten fand ich gut, den dritten fand ich richtig nice.
Ich habe, glaube ich, auch auf jeden Fall den dritten gesehen. Also ich habe auch diesen neuen gesehen. Bin schon krass.
Ja, der hat auch sehr viel so, kann man sehr viel irgendwie rausziehen, was so Kriegsführung angeht, was Unterdrückung angeht. Ja. Viel auch so was Antisemitismus, also Bezüge zu Antisemitismus, glaub, Rassismus
zu,
und so.
Ja, da war ich noch zu jung. Also ich habe den geguckt, da war ich irgendwie zu 15 oder so, da war ich noch nicht so weit, dass ich so viel.
Der ist aber von 2017, also bezweifle ich, dass du da 15 warst. Naja, wir wollten ja eigentlich schnell
beenden.
Nee,
da war ich älter.
Ne? Wir wollten ja jetzt eigentlich schnell beenden, ne?
Ja, jetzt sind wir hier schon wieder abgedriftet.
Sorry.
Ne?
Okay, also Stream Up, Film Up, Film Up, nicht wie bei Don't Look Up.
Ja, genau, also schreibt uns gerne eine Mail an streamup@hifi.de und dabei Stream Up wie das deutsche Film Up und nicht wie Don't Look Up. Und ihr könnt uns auch folgen bei Instagram @streamup oder TikTok @streamingtipps. Bei TikTok geht wirklich sehr viel Content online, was ihr euch immer, könnt euch in den Kommentaren austauschen. Ihr könnt da euch Tipps holen, was ihr gucken wollt. Also
Ja. Genau, und sonst sagen wir bis in 2 Wochen mit viel besseren Tipps als heute. Aber dafür war es heute auch eine schöne Spezialfolge. Danke nochmal an Joshua.
Ja, vielen Dank.
Aus der Ferne. Und dann bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ne?
Tschüss.
Tschüss.
Stopp.
Soll ich stoppen?
Ja.
Ja, doch.